Ich bin Scholt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Russland wird in der Ukraine nicht Halt machen. China weitet seine Macht nicht nur in Asien aus. Die USA werden unter Trump nicht mehr jeden beschützen. Und Europa wird massiv aufrüsten müssen. Das alles sagt Militäranalyst Franz-Stefan Gadi. Ich habe beim vergangenen europäischen Mediengipfel mit ihm über unser neues geopolitisches Zeitalter gesprochen, über die Zukunft des Krieges und auch darüber, ob wir vor einem dritten Weltkrieg stehen.
Franz-Stefan Gadi, Sie sind unabhängiger Militäranalyst. Sie sind unter anderem in London tätig, auch in Washington D.C. Ich möchte mit einer Frage starten zu einem Krieg, der uns alle sehr betrifft, den Ukraine-Krieg. Wieso hat 3 Jahre im Nachhinein betrachtet Wladimir Putin diesen Angriff auf die Ukraine gestartet?
Ich glaube, er hat den Angriffskrieg auf die Ukraine gestartet, weil er eine fundamentale Neuordnung der europäischen Sicherheitsarchitektur im Kopf hat. Das hat er uns auch gesagt 2021 in einigen Dokumenten. Und ich glaube, wir haben die nicht sehr hilfreiche Angewohnheit in westlichen Ländern oder speziell in Europa, dass wir Autokraten nicht beim Wort nehmen. Und das hat eine lange Tradition. Wladimir Putin hat sehr klar uns mitgeteilt, was er vorhat. Er will eine Neuordnung, die eine Schwächung oder gar Zerschlagung der NATO beinhaltet, als das wichtigste sicherheitspolitische Instrument Europas, um eben eine militärische Aggression abzuschrecken. Und gleichzeitig will Wladimir Putin auch die Schwächung der Europäischen Union. Er will, wie es so oft ist in der russischen Sicherheitspolitik, quasi einen Cordon Sanitaire, das heißt also Einflusszonen in Osteuropa. Und die Ukraine war nur ein erster Schritt zur Erfüllung dieser Ziele oder dieser sicherheitspolitischen Neuordnung Europas zugunsten Russlands. Daher halte ich es auch immer als sehr, sehr gefährlich zu glauben, dass Russland oder Wladimir Putin der Kreml Schluss machen würde, würden wir unter Anführungszeichen die Ukraine den Russen überlassen. Nein, hier geht es um viel, viel mehr. Und aus diesem Grund hat er die Ukraine angegriffen. Natürlich gibt es dann auch persönliche Ambitionen. Ich schreibe das auch in einem Buch, das vor kurzem rausgekommen ist, Die Rückkehr des Krieges, dass wir oft im Westen vergessen haben, speziell im deutschsprachigen Europa, aber warum Kriege überhaupt stattfinden. Wir haben uns zu sehr auf wirtschaftliche Interessen immer fokussiert und dass Krieg an sich ja wirtschaftlich keinen Sinn mehr macht und vergessen dabei eben, dass einer der ausschlussreichsten Punkte, die man zu analysieren hat und an denen man vielleicht das Verhalten von Staaten ja ableiten kann, sind die persönlichen Ambitionen von einzelnen Staatenlenkern, Staatenlenkerinnen, Autokraten vor allem eben, wo es eben nicht diese Gewaltenteilung gibt wie in demokratischen Institutionen. Und Wladimir Putin will sich klar einreihen in eine Reihe von erfolgreichen, ambitionierten Zaren sozusagen und will auch in die Geschichte eingehen, in die russische, als jemand, der quasi Russland erweitert hat, wie es eben unter Anführungszeichen guten Zaren eben der Fall war im Vergleich zu schlechten Zaren unter Anführungszeichen wie Gorbatschow oder auch Boris Jelzin oder ja Nikolaus II. Ende des Ersten Weltkrieges und so weiter. Ja. Also ich glaube, man muss hier sehr differenziert darauf blicken, was Russland hier tatsächlich will. Und den Fehler, den wir begangen haben in Europa, ist, glaube ich, auf der politischen Ebene, das heißt unter politischen Entscheidungsträgern und Trägerinnen, das nicht klar der europäischen Bevölkerung kommuniziert haben, um was es überhaupt in der Ukraine geht, weil eben der Krieg nicht vorbei sein wird. Oder die militärische Konfrontation, sagen wir es mal so. Ja, ich kann ja nicht sagen, ob es in Zukunft tatsächlich einen größeren Krieg noch geben wird, aber zumindest die militärische Aggression nicht vorbei sein wird in der Ukraine und dass Russland viel größere Ziele hat.
Lassen Sie uns gleich auf diese Ambitionen, die Putin noch hat, eingehen. Sie schreiben in Ihrem Buch, das ich zur Vorbereitung gelesen habe, dass einer der häufigsten Gründe für einen Kriegsbeginn Hybris ist. Hat sich Putin beim Angriff auf die Ukraine überschätzt?
Ich glaube schon. Also ich nenne in meinem Buch quasi Hybris als einer der Hauptkriegsgründe. Man kann das auch in technischer Sprache Kriegsoptimismus nennen. Und kurz zusammengefasst bedeutet Kriegsoptimismus einfach die Idee, dass man einen Krieg relativ schnell und erfolgreich beenden kann, ohne großes Blutvergießen, und seine maximalen politischen Ziele durch militärische Gewalt erreichen kann. Das hat Wladimir Putin im Februar 2022 mit der Vollinvasion der Ukraine versucht, und da ist er klar gescheitert. Man muss dazu sagen auch, dass diese Operation als polizeiliche Operation gedacht war, nicht als konventioneller Krieg, als militärische Operation, und deshalb erkannte man auch in den ersten Tagen, dass quasi die russischen Streitkräfte, die über mehrere Angriffsachsen in die Ukraine eingedrungen sind, nicht wirklich militärisch vorgegangen sind, sondern wirklich geglaubt haben, hier handelt es sich um eine polizeiliche Aktion, wo man Demonstranten quasi von Plätzen verscheuchen muss, jetzt ohne großes Blutvergießen, wo man relativ schnell die politische Führung ausschaltet und wo der Widerstandswille auf ukrainischer Seite nicht sehr groß ist. Krieg ist immer ein Wettbewerb des Willens letztendlich, und Wladimir Putin durch seine Fehleinschätzungen, und da gehören auch fehlgeleitete oder Fehleinschätzungen der russischen Geheimdienste, haben komplett unterschätzt eben den Widerstandswillen der Ukrainer und Ukrainerinnen.
Wie konnte es dazu kommen, dass Wladimir Putin, der angeblich über eines der größten Militärmächte der Welt verfügt, wie konnte der sich so verschätzen?
Ich glaube, da gibt es mehrere Gründe. Ein Grund ist sicherlich, dass wenn man aus der Branche des Geheimdienstes kommt, wie Wladimir Putin, ja, oder dem Nachrichtendienstwesens, oft man ein komplett anderes Weltbild hat, ja, und schon oft sehr hin zu Verschwörungstheorien oder zu Verschwörungen sich hingezogen fühlt, beziehungsweise Muster erkennt, wo keine Muster es zu erkennen gibt. Und das kann natürlich ausgenutzt werden von potenziellen Gegnern und Gegnerinnen. Das heißt also, wenn Putin quasi Informationen zugetragen wurden, wir haben so und so viele Ukrainer jetzt da unter Kontrolle, also von verschiedenen russischen Geheimdiensten, subversive russische Kräfte, die in der Ukraine aktiv sind, die uns versprochen haben oder die wir mit Geld bezahlt haben und die quasi einen Aufstand anzetteln werden, die uns auch mitteilen, dass das Zelensky-Regime, die Zelensky-Regierung schwach ist, dass die Ukrainer wollen, dass die Russen einmarschieren und so weiter, dann kreiert das natürlich ein komplett falsches Lagebild. Das ist das eine. Das andere ist, und das schreibe ich auch, dass man grundsätzlich nichts über die eigenen Streitkräfte weiß, solange sie nicht wirklich im Krieg gestanden sind, beziehungsweise wirklich in Gefechten verwickelt waren. Ich beschreibe das so als quasi als Tischtennisspielen gegen die Wand, wo man auch selbst nicht weiß, wie gut man ist, weil man sich natürlich immer messen muss mit anderen Spielern, Spielerinnen. Und das Gleiche gilt für Streitkräfte. Man kann natürlich Übungen machen, man kann natürlich Trainings abhalten, man kann natürlich beurteilen die Schlagfertigkeit der eigenen Truppe, aber letztendlich muss man abwarten, wie die im Gefecht dann sich wirklich darstellen bzw. performen. Und man weiß, glaube ich, oft weniger über die eigenen Streitkräfte, als man denken würde. Das ist einfach in der Natur der Sache und auch eine Konstante. Daher wurde auf geheimdienstlicher Ebene falsch informiert, dann möglicherweise auf militärischer Ebene, zu was wirklich die russischen Streitkräfte fähig sind. Und drittens, das muss man sagen, ist vielleicht der wichtigste Punkt eben der, dass die russischen Streitkräfte nicht vorbereitet waren auf einen hochkonventionellen Krieg gegen die Ukraine, weil sie geglaubt haben, das handelt sich quasi um einen Staatsstreich, eine Überwerfung eben der Strukturen in der Ukraine, hatten da auch kein gesamtgutes Lagebild von der Ukraine. Ja, also die Ukraine ist an sich ein sehr dezentralisierter Staat, also die Idee, dass man quasi, wenn man Kiew nimmt, dass alles kollabieren würde, der gesamte Widerstand war, glaube ich, von Anfang an falsch. Aber ich glaube, dass es hier schon der Fall war, dass eben die Streitkräfte nicht darauf vorbereitet waren. Und wie eben, um bei einer Fußballanalogie zu bleiben, die beste Mannschaft wird nicht gut performen, wenn sie 2 Monate vor einem wichtigen Spiel nicht trainieren kann.
Knapp 3 Jahre nach Kriegsbeginn gibt es Hunderttausende Tote und Verletzte auf beiden Seiten. Ganz wesentliche Teile der ukrainischen Infrastruktur, Zivilbevölkerung wurde unter Beschuss genommen. Wie wird denn dieser Krieg ausgehen, und gibt es noch einen Weg, Wladimir Putin auf dem Feld zu besiegen?
Ich glaube, das hängt natürlich von ihrer Definition von Sieg ab zuallererst. Also die Ukraine kann selbstverständlich noch militärische Erfolge erzielen. Im Moment ist der Trend relativ negativ, das möchte ich nicht verheimlichen. Die ukrainischen Streitkräfte sind auf dem Rückzug. Die Front hält im Großen und Ganzen, in einzelnen Abschnitten ist sie aber nicht stabil. Dort gibt es ein sehr dynamisches Gefechtsfeld. Das ist vor allem in der Region Donetsk, im südlichen Teil von Donetsk, wo die Russen mit brachialer Gewalt jeden Tag Geländegewinne erzielen. Die russischen Verluste sind auch enorm, bis zu 1500 Mann an Toten, Verwundeten, Kriegsgefangenen, Vermissten pro Tag. Die ukrainischen Streitkräfte erleiden aber auch erhebliche Verluste, das muss man dazu sagen. Es ist ein Abnutzungskrieg, es ist ein Krieg, der dominiert ist von Feuerkraft, sei es durch Drohnen, durch Artillerie. Ich glaube, dass beide Seiten relativ erschöpft sind. Die große Frage ist, die wirklich nur die Ukraine beantworten kann, was ist letztendlich die Theorie des Erfolges? Und ich glaube, darauf zielt Ihre Frage ab. Wie kann die Ukraine ihre Verhandlungsposition stärken? Weil, dass es zu Verhandlungen früher oder später kommen wird, davon gehe ich aus. Und wir im Westen, beziehungsweise die Ukraine selbst, muss jetzt alles tun, um die eigene Hand in entweichenden Verhandlungen zu stärken. Und ich glaube schon, dass von jetzt bis zur Einführung eben des neuen Präsidenten in den USA, Donald Trump, am 20. Jänner, die Russen sehr stark versuchen werden, militärische Tatsachen zu kreieren. Das heißt, so viel Druck machen, so viel Gebiet im Osten der Ukraine, aber möglicherweise auch in der Region Kursk eben zu erobern, wie es nur geht, den ukrainischen Streitkräften so große Verluste zuzufügen, wie es nur möglich ist, ja, um quasi auch gestärkt in Verhandlungen zu gehen. Im Moment, das möchte ich aber schon unterstreichen, hat Russland keinerlei Interesse an Verhandlungen, weil Russland im Moment glaubt, eben diesen Konflikt militärisch gewinnen zu können. Ja. Ich möchte jetzt da sagen, es ist eine Definitionsfrage selbstverständlich, aber auch gleichzeitig noch einmal darauf hinweisen, dass Russland noch nicht von den Maximalzielen, die sich Russland gesetzt hat für diesen Krieg, abgewichen ist.
Lassen Sie uns gleich darauf eingehen. Sie haben ja schon gemeint, Russland und Putin haben viel größere Ziele im Kopf. Worauf muss sich denn Europa in den nächsten Jahren einstellen? Wird es eine Art Konfrontation, einen Krieg mit Russland in Europa geben?
Ich glaube, die Situation ist extrem prekär. So prekär, wie sie wahrscheinlich das letzte Mal in den 1980er Jahren zu Beginn der 80er Jahre war, während des Kalten Krieges in Europa. Also die Spannungen, die jetzt da zwischen Ost und West hier vorhanden sind. Ich glaube, Russland an sich will nach wie vor eine pro-russische, neutrale Ukraine kreieren, als Sprungbrett für weitere Aggression gegenüber anderen europäischen Ländern. Ich rede hier nicht jetzt davon Kampfpanzern, die quasi in Berlin irgendwann einmal sein werden, aber doch eine Kampagne der hybriden Kriegsführung, subkonventionelle Kriegsführung, Sabotage, Cyberoperationen, mögliche Anschläge, Mordversuche auch, ja, Einschüchterungen, gepaart auch mit nuklearen Drohungen zur Durchsetzung eben von russischen Zielen, Erpressung, nukleare Erpressung auch, die ich sehen könnte, eben die Androhung des Einsatzes von Nuklearwaffen, um eben diese Neuordnung Europas quasi gestalten zu können. Und unmittelbares Ziel ist selbstverständlich für Russland nach wie vor die Eroberung des Donbasses, aber da wird Russland, glaube ich, nicht Halt machen, wenn man nicht gewillt ist, Russland militärisch entgegenzutreten. Und das ist eine fundamentale Debatte, die wir führen müssen in Europa. Wir, das inkludiert auch Österreich, selbst als neutrales Land, was ist uns die Ukraine wert? Was ist uns die Ukraine nicht wert? Und ich glaube, diese Debatte kann man nur führen, wenn man wirklich weiß, worum es eigentlich in der Ukraine geht. Dass es eben nicht nur darum geht, dass die Ukraine von Russen möglicherweise gesamt okkupiert wird, obwohl das extrem schwierig sein wird, das möchte ich auch dazu sagen. Die Ukraine wird sich wehren und sollte auch alle westliche Waffenhilfe eingestellt werden, würde es zu einem Guerillakrieg kommen. Die russischen Streitkräfte haben nicht die Fähigkeit, das ganze Land zu befriedigen. Ja, sie haben aber andere Möglichkeiten, über konventionelle Stärke hinaus Europa zu bedrohen, eben auf hybrider Weise, Manipulation der öffentlichen Meinung, Cyberangriffe und so weiter. Russland wird sich trotzdem irgendwann einmal konventionell, also das heißt, die Streitkräfte werden sich von diesem Krieg in der Ukraine relativ bald, glaube ich, nach Abschluss der Hauptkampfhandlungen in der Ukraine erholen. Ich würde sagen, zwischen 5 bis 8 Jahre, bis Russland hier wirklich zur vollen konventionellen Stärke nach Ende der größeren Kampfhandlungen in der Ukraine, wo Russland wieder fähig wäre, glaube ich, militärisch auch einzelne europäische Staaten konventionell zu bedrohen. Ja. Im Baltikum könnte das früher auch sein, möchte ich dazu sagen. Ja. Aber ich glaube, fundamental haben wir nicht unsere Hausaufgaben gemacht in Europa, um klar zu definieren, was ist uns die Ukraine wert. Weil eines möchte ich sagen, mit der Amtseinführung von Donald Trump, mit dieser Neuorientierung der Amerikaner, die schon seit nahezu 15 Jahren im Gange ist Richtung Ostasien, was vor allem der militärische Fokus der USA betrifft, und dann natürlich auch diese Idee, dass Europa die eigene Sicherheit wieder in die Hände nehmen muss. Was wollen wir wirklich machen? Wäre Europa bereit, eine Koalition der Willigen eben zu gründen, zu etablieren, wo wir sagen, es gibt 4, 5, 6 Hauptländer, die bereit sind, Kampftruppen in die Ukraine zu schicken, um diesen Frieden zu garantieren. Das heißt, nicht an der Front einsetzen, um gegen Russland zu kämpfen, aber zu sagen, wir kommen mit mehreren größeren Verbänden, das heißt Landbrigaden, unterstützt eben durch Flugzeuge beziehungsweise eben die sogenannten Unterstützer, die man braucht, eben Flug-, Raketenabwehrsysteme, Logistik, alles Mögliche, was gebraucht wird, um wirklich die Kampffähigkeit von schweren Verbänden in der Ukraine zu ermöglichen. Schwere Verbände, also gepanzerte Verbände, Kampfpanzer, Schützenpanzer, Panzerhaubitzen, also wirklich eine tatsächliche europäische Armee, die man quasi in die Ukraine schickt, nicht um an Kampfhandlungen teilzunehmen, aber um den Frieden zu garantieren. Wir können hier nicht glauben, dass wir da ein UN-Mandat haben werden und dass wir Blauhelme da reinschicken werden, die quasi die Grenzen des Waffenstillstands überwachen können. Es braucht ein sehr robustes Mandat. Und da ist die Frage, sind wir in Europa gewillt, das zu tun? Haben wir die militärischen Kapazitäten? Was sind die Modelle? Was sind die Länder, die hier vorpreschen würden? Ich glaube, man braucht auf jeden Fall 1 oder 2 Nuklearmächte. Also Großbritannien und Frankreich müssen an Bord sein. Das ist ein sehr unkomfortables Thema für politische Entscheidungsträger in Europa, weil wir das wirklich von unserer strategischen Kultur in Europa quasi an die Amerikaner abgegeben haben, nukleare Abschreckung und darüber wirklich nachzudenken. Und das im Gesamten müssen wir evaluieren und dann konkrete Fragen beantworten. Zum Beispiel, was passiert, wenn der erste, sagen wir mal, deutsche, französische, italienische Soldat stirbt durch russische Waffeneinwirkung? Was passiert? Was für Eskalationsdynamiken gibt es da? Und das können wir wirklich nur machen, wenn wir anfangen zu sagen, das ist uns die Ukraine wert. Das ist der Grund, warum die Ukraine ein Schlüssel ist für die europäische Sicherheitsarchitektur. Das ist der Grund, warum wir nicht eben in einer Sicherheitsarchitektur leben wollen, die sich zugunsten Russlands verschiebt. Hier sind unsere Pläne, das sind unsere operativen Ansätze, das sind die Einheiten, die wir zur Verfügung haben, das sind unsere Ziele, das ist unsere Exit Strategy auch. Und das würden wir tatsächlich machen, sollte es tatsächlich zu einem zweiten Krieg kommen, dass wir in ein neues Zeitalter der Nachfolgekriege eintreten könnten. Das ist immer dann der Fall, wenn es nicht Garantiemächte gibt, sei es die Amerikaner oder die Europäer, die eben versuchen, einen Konflikt quasi einzufrieren. Stichwort Korea in den 50er Jahren. Während des Koreakrieges wurde ja verhandelt schon. Am Ende des Koreakrieges haben sich aber die Amerikaner und andere Länder bereit erklärt, die Waffenstillstandslinie mit wirklichen Kampftruppen zu überwachen. Stichwort Westdeutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Hier waren auch die Amerikaner federführend, die gesagt haben, wir garantieren den Kalten Frieden in Europa. Und sollte es der Fall sein, dass Russland, die Sowjetunion, damals der Warschauer Pakt angreift, stehen wir Seite an Seite mit Westdeutschland und verteidigen westdeutsches Territorium. So eine ähnliche Sicherheitsgarantie müssten europäische Länder auch an die Ukraine geben. Das heißt also, sollte Russland angreifen, stehen wir Seite an Seite mit den Ukrainern gegen Russland. Und das geht eben nur, indem man das durchexerziert, was ich gesagt habe.
Sie haben jetzt eine Reihe von Szenarien beschrieben, die im Endeffekt daraus hinauslaufen würden, dass Europa massiv aufrüstet, dass Europa massiv in sein eigenes Militär investiert. Nur zur Einordnung, ich glaube, aktuell geben die USA ungefähr das Dreifache an Militärausgaben aus wie die gesamte Europäische Union im Jahr. Das heißt, das würde natürlich auch Veränderungen in unserer Zivilgesellschaft hervorbringen, weil wir die Ausgaben von Staaten anders lenken müssten. Jetzt gibt es gleichzeitig auch Menschen, die sagen, durch dieses Aufrüsten, durch dieses Aufmagazinieren von unseren Streitkräften provozieren wir Russland umso mehr. Was sagen Sie denn diesen Menschen? Ich denke da vor allem an diese typischen Online-Kommentare. Was antworten Sie diesen Menschen, wenn sie mit solchen Ängsten begegnet werden?
Ich finde, erstens einmal sind das wahre Ängste und man muss die auch immer im Hinterkopf behalten, beziehungsweise immer neu evaluieren auch. Es gibt tatsächlich eine Aufrüstungsspirale oder eben einen Rüstungswettlauf, ja, der stattfinden kann. Das ist aber nicht zwangsläufig der Fall. Im Moment sehe ich es auch nicht, dass es ein Aufrüsten in Europa tatsächlich gibt, sondern vielmehr ein Nachrüsten aus dem einfachen Grund, weil wir auf einem sehr niedrigen Niveau in Europa starten. Also ich rede hier von möglicherweise 3% des BIPs, was veranlagt wird. Und das ist auch langsam ein Konsens innerhalb der NATO, dass 3% an sich jetzt das neue 2%-Ziel, was über Jahrzehnte eben gepredigt wurde, dass Länder eben zumindest 2% des BIPs eben für Verteidigung ausgeben müssen. 3%, ja, mag viel klingen, ist es aber jetzt im Großen und Ganzen nicht. Das ist machbar von reichen Nationen, vor allem von europäischen Ländern. Ich sage immer, Sicherheit ist nicht alles, aber ohne Sicherheit ist alles nichts. Es ist der Grundbaustein und die Idee ist es ja eigentlich das Prinzip, wenn man den Krieg verhindern will, muss man sich auf den Krieg vorbereiten oder quasi dieser alte römische Spruch, wer den Frieden will, der muss sich auf den Krieg vorbereiten. Das ist der Grundbaustein des sogenannten Abschreckungsprinzips. Man schreckt potenzielle Aggressoren ab durch Demonstration militärischer Stärke. Was ich kritisiere, ist vielmehr einerseits, was ich einen parasitären Pazifismus nenne. Das heißt also diese Idee eben, dass wir Streitkräfte nicht brauchen, beziehungsweise diese Idee, dass wir über Krieg stehen und über militärischen Konflikt und dass andere Staaten, sei es die Vereinigten Staaten, Russland, die waren Kriegstreiber eigentlich sind. Das zeugt für mich von einem kompletten Missverständnis, was in den letzten Jahren und Jahrzehnten eigentlich passiert ist. Und das ist vor allem der amerikanische Schutzschild, der über Europa ausgebreitet war, der uns erlaubte, quasi in den Sozialstaat zu investieren, während des Kalten Krieges und danach. Und gleichzeitig auch uns erlaubte, von militärischer Gewalt abzuschwören, ja, und zu glauben, wir sind in einer postheroischen oder einer sogenannten Helsinki-Welt angekommen. Ich vergleiche das immer gern zwischen also Helsinki und Jalta, diese zwei Grundprinzipien, wie internationale Beziehungen oder internationale Politik stattfinden. Ja. Also Helsinki ist quasi diese Idee, dass man von Eroberungen absieht, dass also vor allem in Europa die Grenzen oder Grenzen nicht durch militärische Gewalt neu gezogen werden können, dass man auf Menschenrechte schaut, dass man auf das internationale Recht schaut, also die Normen, die internationalen Institutionen und so weiter schaut und dass man Konflikte friedlich löst. Ja, dieser Helsinki-Prozess aus den 1970er Jahren, wo dann letztendlich auch früher oder später dann die OSZE entstanden ist. Und dem stelle ich gegenüber dieses neue oder alte Modell von Jalta 1945, im Februar 1945, wo quasi die Alliierten, Roosevelt, Churchill und Stalin, also die Alliierten, sich die Welt sozusagen aufgeteilt haben in Einflusssphären. Und diese Idee von Einflusssphären, das war immer schon der russische oder sowjetische Gedanke. Und da geht es wirklich darum, um wirklich militärische Gewalt, ja, also die Anwendung von militärischer Gewalt, um seine Einflusssphären zu sichern und wenn nötig auch Grenzen mit militärischer Gewalt zu ändern beziehungsweise Länder zu besetzen. Und das ist nach wie vor das russische Modell. Und wir sind nach wie vor in Österreich, im deutschsprachigen Europa, in diesem Helsinki-Modell quasi gefangen und vergessen aber, dass das nur ermöglicht wurde, weil wir quasi eben durch amerikanische militärische Unterstützung nicht mit diesem Thema uns herumschlagen haben müssen auf politischer Ebene. Und ich möchte jetzt noch als letzten Punkt sagen, wir brauchen eine neue strategische Sicherheitspolitik in Europa. Und ich weiß, das wird über Jahrzehnte schon gepredigt, haben aber nicht die großartigen Fortschritte gemacht. Aber Sicherheitspolitik setzt sich aus zwei Hauptkomponenten zusammen. Einerseits einer fundierten Außenpolitik, die setzt vor allem auf Dialog und Diplomatie. Andererseits eine Verteidigungspolitik. Und die Verteidigungspolitik hat als Grundbaustein konventionelle militärische Stärke für europäische Länder hauptsächlich. Ja. Das heißt also, dass man als ersten Schritt nachrüsten muss, militärisch gut einsatzfähige Streitkräfte haben muss, ja, dadurch eine fundierte Verteidigungspolitik eben machen kann, aber nur in Kooperation mit einer fundierten Außenpolitik, die auf Dialog und den Austausch auf vertrauensbildende Maßnahmen setzt. Und da möchte ich jetzt zurückkommen zu der Frage im Detail. Ja, die Gefahr ist gegeben, wenn man nachrüstet, wenn man aufrüstet, dass es natürlich vom Gegner gesehen wird als eine Bedrohung. Das muss aber nicht zwangsläufig sein, wenn man die Gesprächskanäle offen hält, beziehungsweise wenn man nach wie vor eben versucht, den Gegner auch zu verstehen, Empathie zeigen, immer wieder in Gespräche auch verwickelt, immer wieder versucht, eine Verhandlungslösung zu finden. Aber es kann nicht sein, dass man exklusiv, so wie es Europa in den letzten Jahrzehnten auch unter diesem Helsinki-Modell getan hat, nur Verhandlungen zu setzen, nur auf nicht militärische Mittel zur Durchsetzung europäischer Interessen. Das funktioniert nicht. Und das funktioniert speziell nicht mit einem Aggressor wie Wladimir Putin, aber auch anderen Ländern wie China, Nordkorea, Iran, andere dem Westen nicht wohlgesonnene Länder. Und es braucht eben beides. Und die beiden in einer Balance, ja, Verteidigungspolitik, Außenpolitik, militärische Stärke, Diplomatie, die ermöglichen es quasi, dass es nicht zu diesem, ja, Wettrüsten kommen muss, zwangsläufig. Aber es ist eine Balance und es ist natürlich eine Gefahr gegeben, das möchte ich nicht verneinen.
Jetzt kommt mit Donald Trump wieder der gleiche Präsident zum Zug in den USA, der schon einmal sehr stark auf Nationalismus gesetzt hat, auf eine Abkehr von der NATO. Zuerst waren es die Worte, vielleicht sind es diesmal die Taten. Es wirkt überhaupt so, als würden die USA in Zukunft andere Wege gehen als bisher militärisch und abkommen von dieser Idee, dass die USA die übermächtige hegemonale Macht ist, die den Schutzschild über alles drüber hält. Was bedeutet das für die geopolitische Sicherheitslage, wenn die Welt ihre Supermacht verliert?
Dann kommen wir in ein neues Zeitalter der Nachfolgekriege. Das heißt, es wird Waffenstillstände geben, wie zum Beispiel in der Ukraine jetzt möglicherweise 2025, 2026, wenn Europa nicht gewillt ist, ein robustes Mandat hier anzulegen und dann mit Kampftruppen wirklich in die Ukraine reinzugehen, beziehungsweise eben zu sagen, wenn Russland wieder angreift, stehen wir Seite an Seite mit der Ukraine und kämpfen gegen Russland. Und auch die Amerikaner das nicht gewillt sind. Und ich glaube, die Amerikaner sind das mit großer Wahrscheinlichkeit nicht gewillt, obwohl irgendeine amerikanische Unterstützung würde wahrscheinlich jede europäische Mission in der Ukraine verlangen. Dann wird es einfach so sein, dass Russland sich einfach auf den nächsten Krieg in der Ukraine vorbereiten wird nach dem Waffenstillstand. Sie dürfen nicht vergessen, zwischen 2015 und 2022 gab es, glaube ich, über 200 Waffenstillstände zwischen der Ukraine und Russland. Und über 20 Verhandlungsrunden in dieser Zeit, die zu nichts geführt haben, aus dem einfachen Grund, weil es keine Garantiemacht auf ukrainischer Seite gibt. Ja. Das ist die unmittelbarste Konsequenz der sich veränderten Rolle der USA. Ohne die USA wäre Dayton nicht möglich gewesen, also der Friede von Dayton 1995, der quasi die Stabilität im Westbalkan gebracht hat, Rambouillet 1999, der den Kosovo-Krieg beendet hat. Alle diese Dinge, wo die USA quasi Ordnungsmacht waren, wir hätten nicht stattgefunden, weil die Europäer einfach nicht interessiert waren oder zu schwach waren, militärisch hier sich durchzusetzen. Ja. Die amerikanische Außenpolitik oder Sicherheitspolitik ist in einem fundamentalen Wandel und es gibt nicht mehr diesen sicherheitspolitischen Konsens über die Rolle der USA in der Welt. Ich möchte auch dazu sagen, es ist keine neue Isolationspolitik. Vielmehr, was ich sehe, ist eine sogenannte nicht institutionalisierte Sicherheitspolitik, das heißt also eine Sicherheitspolitik Amerikas, die viel mehr auf bilaterale Beziehungen in den nächsten Jahren setzen wird, viel mehr auf Einflusssphären möglicherweise setzen wird, also auch vielleicht mehr Richtung Jalta gehen wird, ja, weniger Richtung Helsinki, dadurch eben die NATO auch ausgehöhlt werden wird, beziehungsweise die NATO möglicherweise nicht mehr das Instrument ist, was die Amerikaner zur Durchsetzung ihrer Sicherheitspolitik in Europa wählen werden, viel mehr auf bilateraler Basis vielleicht, ja. Militärische neue Bündnisse eben oder Kooperationen und so weiter. Und dass Amerika eben vor allem durch diesen fehlenden sicherheitspolitischen Konsens ja schwerer voraussehbar wird. Also man kann Amerika schwieriger einschätzen, was die USA letztendlich tun werden bei etwaigen eben militärischen Konflikten oder Krisen. Und das kann zu Fehlkalkulationen führen von potenziellen Aggressoren. Ich glaube auch Wladimir Putin hat sich verkalkuliert. 2022, dass die USA doch sehr robust dann an der ukrainischen Seite eingegriffen haben mit Waffenlieferungen und Unterstützung. Aber natürlich können sich auch europäische Verbündete hier misskalkulieren über die Rolle der USA. Und daher nenne ich auch die nächsten Jahrzehnte auch ein neues Zeitalter der Fehlkalkulationen, weil eben durch diese strukturelle Veränderung des Hegemons USA, die wichtigste Macht im internationalen System, sich auch das komplette System neu orientiert oder weg von diesem unipolaren System quasi zu einem multipolaren System. Und diese Veränderungen, also wenn sich das internationale System so ändert, hat immer zu Spannungen und eben militärischen Konflikten geführt. Und da müssen wir in Europa natürlich als Sicherheitspolizei vor allem unsere Streitkräfte nachrüsten, die richtigen Schritte setzen. Und das sind wirklich keine großen Summen. Sie haben gesagt, das ist enorm viel Geld. Wir haben das kalkuliert, meine Kollegen vom International Institute for Strategic Studies vor ein paar Jahren. Das ist über ein paar Jahre, sind das vielleicht 200, 300 Milliarden mehr Euro. Kurzfristig, wenn man sich jetzt die einzelnen Bruttoinlandsprodukte der größten europäischen Länder anschaut und was für andere Sachen ausgegeben wird, ist das minimal. Wenn wir militärische Sicherheit mal gewährleistet haben, können wir auch die anderen Sachen machen. Haben wir keine militärische Sicherheit, ist es egal, in welche Richtung der Klimawandel geht oder was mit individuellen Rechten passiert von einzelnen Gruppen in unseren Ländern. Ja, weil eins ist auch klar, wir sind kein universelles Modell Europa, unsere Werte, unsere Normen. Das ist ganz klar, wir sind arg im Bedrängnis. Nicht nur das Konzept Demokratie, auch Rechtsstaatlichkeit, der Liberalismus. Und das ist zuallererst, und das zeigt auch die Geschichte, die größte Gefahr für solche Werte und Systeme, die wir haben, ja, und auf die wir stolz sind, die es sich lohnt auch zu verteidigen, sind nicht innere Herausforderungen, ja. Die sind nur ein Symptom von äußeren militärischen Bedrohungen oft, ja. Und hier ist es schon so, dass es eine Achse gibt, China, Russland, andere Länder, die dem Westen nicht freundlich gesonnen sind, die offensichtlich versuchen, unsere Demokratie, unsere Rechtsstaatlichkeit, unsere Normen, unsere liberalen Werte zu unterminieren.
In den USA, glaube ich, wird als größter Konkurrent nicht Russland gesehen, sondern China. Wird es zwangsläufig zu einer militärischen Konfrontation zwischen den USA und China kommen?
Nein, nicht wenn wir, also wir jetzt als der kollektive Westen, die richtigen Schritte setzen. Und hier wiederum geht es hauptsächlich darum, unser Abschreckungspotenzial zu stärken, aber auch gleichzeitig Empathie zu entwickeln für einen potenziellen chinesischen Gegner, die Gesprächskanäle auch offen zu halten. Aber die Situation wird sich mit Sicherheit verschlechtern, also die Sicherheitslage in Ostasien. Und ich möchte auch unterstreichen, wenn man bedenkt, dass nordkoreanische Truppen jetzt an der ukrainischen Front stehen, dass es einen engeren Zusammenwuchs geben wird zwischen der asiatischen und europäischen Sicherheitsarchitektur. Amerikanische Militärplaner gehen ja davon aus, dass sie so oder so einen Zwei-Fronten-Krieg zu bewältigen haben. Das heißt also, sollte Russland in Europa angreifen im nächsten Jahrzehnt, das Baltikum zum Beispiel, würde das natürlich die beste Möglichkeit bieten auch, oder opportunistisch eben eine Möglichkeit bieten für China, sich Taiwan einzuverleiben. Das müsste nicht zwangsläufig bedeuten, dass es eine engere Bindung zwischen Russland und China gibt. Es sind einfach ja hier Möglichkeiten geschaffen eben, die quasi die amerikanische Militärmacht teilen. Amerika ist sehr stark fokussiert auf Ostasien militärisch. Die amerikanischen Militärdoktrine, die entwickelt werden, operative Konzepte sind überwiegend für den Einsatz in Ostasien. Streitkräftestrukturen werden auch jetzt umgewandelt oder befinden sich im Wandel um die amerikanischen Streitkräfte, das US Marine Corps zum Beispiel, aber auch sogar die US Army auf einen Krieg in Ostasien vorzubereiten im westlichen Pazifik. Und hier ist es natürlich auch wieder der Fall, dass wir als ja, langfristig durchdachte Sicherheitspolitik in Europa das erkennen müssen, dass das die Situation sein wird. Das sollte es tatsächlich zu einem Krieg zwischen der NATO und Russland kommen, dass Amerika immer bedenken muss, dass sie dann gleichzeitig vielleicht einen Krieg gegen China in Ostasien kämpfen müssen.
Wäre das der Beginn eines Weltkriegs?
Wenn es einen Zwei-Fronten-Krieg gibt, wo die USA quasi im Krieg stehen zwischen Russland und China und natürlich auch Europa angreifen, dann wäre das ein Weltkrieg. Ich halte aber nichts von diesen ja teilweise wirklich unsinnigen Statements, dass wir uns schon in einem dritten Weltkrieg befinden. Glauben Sie mir, wenn es den dritten Weltkrieg gibt, dann würden wir das wissen, ja. Dann würden wir das auch nicht debattieren. Ja. Also ich möchte hier schon sehr stark differenzieren, was ein Kriegszustand ist und was nicht, selbst wenn es um hybride Bedrohungen geht. Aber es ist natürlich so, dass dieses Bild müssen wir besser auch vermitteln, quasi auch als Analysten, dass asiatische, europäische Interessen bzw. die Sicherheitsarchitekturen, die jeweiligen, sich natürlich hier stark überschneiden, ja, mit unseren Partnern in Japan, in Australien, in Südkorea. Und so weiter, ja. Und in der Hinsicht hat die USA vor allem ein Kapazitätenproblem auf militärischer Ebene. Also selbst wenn der politische Wille da wäre, und das möchte ich auch immer unterstreichen, selbst wenn wir jetzt am 20. Januar die Präsidentschaft von Kamala Harris feiern würden.
Zentral im Wettkampf zwischen den USA und China ist das Wettrennen um künstliche Intelligenz, um Hochtechnologie. Welche Rolle wird künstliche Intelligenz bei den zukünftigen Konfrontationen, bei den militärischen Herausforderungen in der Zukunft spielen?
Erstens einmal ist KI eine Allzwecktechnologie. Also in dieser Hinsicht würde ich nie von KI alleine sprechen, die in irgendeiner Weise großartig hier den Unterschied machen könnte. Es ist eine Allzwecktechnologie. Ich sehe das in meinen Reisen, Recherchereisen in der Ukraine. KI, vor allem Maschinenlernen, wird sehr breit mittlerweile eingesetzt, sei es was autonome Drohnen betrifft, der Einsatz von einzelnen Drohnen eben, die die letzten 100 Meter ohne Steuerung quasi ihr Ziel finden können. Aber vor allem in der Datenverarbeitung, in der Aufklärung eben, dass man Muster erkennt über den Gegner, wie er zum Beispiel seine Rotationen durchführt, indem er eben abhört seinen Funk, beziehungsweise auch durch Videoanalysen, Bildanalysen und so weiter und das alles durch Daten eben korreliert und mit Maschinenlernen eben hier Muster erkennt. Das einspeichert bei der Logistik und so weiter. Ja. Es gibt natürlich ein Wettrennen, was künstliche Intelligenz betrifft, aber man muss jetzt ganz genau immer darauf schauen, was für genaue emergente Technologien man hier im Vordergrund stehen hat. Also das heißt, es ist eine Allzwecktechnologie und das ist die gleiche Frage, wenn Sie mich fragen würden, wie schaut es aus in den 1920er Jahren oder 1930er Jahren mit dem Verbrennungsmotor? Ja? Wer wird das Rennen hier gewinnen? Weil der Verbrennungsmotor war quasi der Schlüssel für die mechanisierte Kriegsführung. Ohne dem hätte die Wehrmacht nicht Frankreich in 6 Wochen 1940 im Mai und Juni niedergerungen, mit dem wir quasi dieser Blitzkrieg der Wehrmacht, wie es genannt wird von englischen Zeitungen, 1939 bis 1941 nicht möglich gewesen, Gesamteuropa quasi zu unterjochen. Und diesen Vorteil eben sehe ich jetzt dann noch nicht auf der einen oder anderen Seite. Man darf nie vergessen, Technologie ist ein kleiner Punkt, was militärische Stärke betrifft. Man braucht die richtige Taktik, die richtige Streitkräftestruktur, die richtigen Pläne, die richtigen Leute. Und erst wenn all das wirklich funktioniert und in sich greift, dann redet man erst von einer tatsächlichen militärischen Überlegenheit. Es nutzt also nichts, selbst wenn China Marktführer ist im Bereich Maschinenlernen. Man muss genau hinschauen, sind die chinesischen Streitkräfte so aufgestellt, dass sie gut KI integrieren können, beziehungsweise sind es die amerikanischen? Gibt es die richtigen Ansätze, die richtigen Taktiken, die richtigen Strukturen, richtige Doktrine, richtige Einsatzpläne, alle das zusammen. Ja? Also ich möchte immer weg von dieser Technologisierung eben der Kriegsführung oder alles nur durch die Linse der Technologie zu sehen. Und das habe ich auch sehr stark gesehen in den letzten 2,5 Jahren Krieg. Die mediale Berichterstattung war sehr stark fokussiert auf einzelne Waffensysteme immer. Und die Waffensysteme sind ein Baustein, aber nicht wirklich der wichtigste Baustein, was die Entwicklung des Krieges in der Ukraine betrifft. Ja.
Was ich sehr interessant fand, in Ihrem Buch schreiben Sie, dass wir auch in Zukunft nicht abkommen werden von diesen groß breit angelegten Bodenoffensiven, von diesem Kampf am Boden. Jetzt wurde, wie Sie schon gesagt haben, in den letzten 2 Jahren sehr viel über sogenannte Superwaffen gesprochen, Drohnenschwärme, über Hyperschallraketen, die Atommacht Russlands schwebt über all dem. Über KI wurde gesprochen. Zeichnen Sie uns vielleicht ein Bild, wie wird denn Krieg in Zukunft geführt werden?
Das ist natürlich eine sehr schwierige Frage. Und eins möchte ich auch immer unterstreichen, dass wir als Analysten keine gute Historie haben, das tatsächliche Kriegsbild der Zukunft zu skizzieren. Es gibt hier verschiedene Ansätze, und ich spreche auch nie von der Zukunft, sondern von Zukünften, weil es sind alles Szenarien, die man sich quasi hier versucht im Kopf zusammenzureimen, und von denen leiten wir dann ab, wie unsere Streitkräfte aufgebaut sind. Ich glaube schon, dass wir einige Sachen ableiten können, dass die Geschwindigkeit auf dem Gefechtsfeld zunehmen wird, dass es mehr Sensoren geben wird, die es uns eben ermöglichen, besser das Gefechtsfeld aufzuklären. Das heißt also, man wird es sehr schwer haben, sich zu bewegen auf dem Gefechtsfeld. Das sehen wir auch mittlerweile in der Ukraine. Ja, es wird in viel kleineren Verbänden gekämpft werden. Ich hüte aber davor, zu viele Lektionen oder Lehren von der Ukraine zu ziehen, vor allem was jetzt einen Konflikt um Taiwan zum Beispiel betrifft. Dort sind die Hauptkampfdomänen nämlich das Wasser und die Luft. Ja. In der Ukraine ist es natürlich die Landkomponente, wobei die Landkomponente eigentlich immer die entscheidende ist, weil es geht ja auch darum, die Insel Taiwan quasi zu okkupieren, und das ist nun mal eine Landmasse. Aber was natürlich so schon der Fall ist, ist, dass man neue Domänen der Kriegsführung hat, wie zum Beispiel den Cyberraum, dann eben das gesamte elektromagnetische Spektrum. Und hier ist es schon so, dass wir auch den Trugschluss, glaube ich, aufgesessen sind in Europa von 2014 eben, wo der Konflikt in der Ukraine ausgebrochen ist, bis 2022 zur Vollinvasion der Ukraine, dass es quasi ein neues Zeitalter der hybriden Kriegsführung gibt. Und ich habe diesen Ausdruck nie wirklich gemocht, aber diese Idee, dass konventionelle Kriege eben dieses Aufeinandertreffen von großen Landheeren und mit irrsinniger Feuerkraft und dieser Stellungskrieg, wie er sich jetzt in der Ukraine darstellt, dass das Geschichte ist. Dass wir nicht mehr Kampfpanzer brauchen, dass wir nicht mehr den Schützenpanzer brauchen, dass wir nicht mehr die gut ausgebildeten Panzergrenadiere und Sturmpioniere und so weiter brauchen, um im Gefechtsfeld vorwärts zu kommen, sondern dass wir hauptsächlich im Cyberraum operieren, dass wir den Gegner wirklich entscheidend bereits besiegen können, indem wir seine Computersysteme ausschalten, indem wir die öffentliche Meinung manipulieren von einem Land, eben, das der Gegner ist, ja. Das wiederum im überschwappt auf die Streitkräfte und die Streitkräfte dann demoralisiert werden. Dass wir eben einfach in Lähmen und durch diese Lähmung eben durch Operationen im Cyberraum, im elektromagnetischen Spektrum, im Informationsraum, ja, dass es hier gar nicht zu größeren Gefechten kommen muss. Und wir haben uns da, glaube ich, das schön geredet, weil wir grundsätzlich nicht wirklich gewillt waren zu erkennen, dass Krieg immer blutig lange dauern wird, mit Hunderttausenden, Zehntausenden zu Verlusten immer zu rechnen ist in einem konventionellen Krieg, der hochintensiv geführt wird. Und ich glaube, eben das ist vor allem mir wichtig, dass wir wirklich sagen, wir müssen auf einen hochkonventionellen Krieg vorbereitet sein in Europa. Wir müssen natürlich auch auf hybride Bedrohungen vorbereitet sein. In einem Land wie Österreich im Moment müssen wir natürlich zuallererst auf diese hybriden Bedrohungen vorbereitet sein. Das heißt aber auch, dass wir konventionell vorbereitet sein müssen. Das heißt also, nehmen wir an, dass ein Kriegsfall im Baltikum eintrifft und NATO-Truppen müssen durch österreichisches Staatsgebiet, eben italienische Truppen verlegen quasi über den Brenner oder über halt andere Teile oder amerikanische Truppen über Süddeutschland verlegen, über Österreich Richtung Baltikum, Richtung Osten Europas, dass eben wir als österreichisches Bundesheer erstens mal diese Transporte durchlassen müssen. Ja. Zweitens aber ist es unsere Aufgabe, dass wir diese Dinge auch schützen, diese NATO-Verbände. Wenn man was von Militärstrategie versteht, würde Russland natürlich erkennen, dass es hier zu Verlegungen durch Österreich kommt. Wenn Russland weiß, dass vor allem Österreich das schwächste Bindeglied ist, keine nennenswerte Flug- und Raketenabwehr hat, nicht die Verbände hat, diese NATO-Verbände zu schützen, die möglicherweise sich nicht selbst schützen können, ja, dann ist es natürlich schon so, dass Österreich, vor allem weil es neutral ist und militärisch schwach, ein Ziel sein wird von russischen Angriffen, um diese Nachschublinien eben zu kappen zum Beispiel. Das heißt, plötzlich könnten wir sogenannte subversive Kräfte haben. Das heißt also russische Spezialeinsatzkräfte, die in Österreich einsickern, die uns den Straßenverkehr lahmlegen, die Eisenbahnen in die Luft jagen, ja, die an den Pässen probieren, eben hier Sprengungen durchzuführen oder eben Marschflugkörper, ballistische Raketen, Drohnen, die eben genau die NATO-Verbände auf österreichischem Boden angreifen. Warum? Weil erstens die NATO sich auf einem neutralen Land wie Österreich nicht natürlich in der Masse verteidigen könnte wie in Süddeutschland oder Italien, ja. Aber dem zweitens auch, weil auch das österreichische Bundesheer so schwach ist. Also ich bin ja oft für eine konkrete Definition der militärischen Risiken. Und da kommt man dann relativ schnell zur Conclusio, Moment mal, wir können nicht nur im Cyberraum agieren, wir können nicht nur im Informationsraum agieren, wir brauchen konkret effektive Flugraketenabwehr, wir brauchen gepanzerte Verbände, wir sind ein Ziel, vor allem, weil wir dann neutral sind in solch einem Szenario. Ja? Und das muss, glaube ich, mehr der Bevölkerung vermittelt werden. Und das kreide ich dann auch einzelnen Parteien an, die sagen, ja, wir brauchen nicht diese Kooperation auf europäischer Ebene, Flug- und Raketenabwehr. Das zeugt für mich einfach von einem völligen Unverständnis, was die militärische Bedrohungslage ist, was Österreich leisten muss. Und vor allem diese militärische Bedrohungslage wird akut in den nächsten Jahren. Wir brauchen hochgerüstete konventionelle Streitkräfte in Österreich, um eben dieses gesamte Spektrum militärischer Bedrohungen abzudecken. Und bei einer sogenannten hybriden Bedrohung ist immer eine konventionelle Komponente dabei. Da gibt es eben diese russischen Spezialeinsatzkräfte, nennen wir es mal so, die möglicherweise in Österreich aktiv werden könnten. Russische Marschflugkörper, ballistische Raketen, Drohnen. Es ist nicht nur der Cyberraum, es sind nicht nur Terroranschläge, es sind nicht nur Sabotageaktionen. Wir müssen hier robust fähig sein, einzugreifen.
Man könnte auch sagen, eine Kette ist nur so stark wie das schwächste Glied.
Gut zusammengefasst, was ich in 5 Minuten probierte, jetzt damit zu teilen. Das stimmt, ja.
Ich weiß nicht, wo ich es gelesen habe und wer es gesagt hat, aber es gibt eine Idee, dass der erfolgreichste Krieg gegen deinen Feind der ist, den du nicht selbst führen musst. Gemeint war, dass man den Feind dazu bringen soll, sich selbst zu zerfleischen, sich gegen sich selbst zu richten. Wenn ich mir ansehe, wie polarisiert zum Beispiel die USA gerade sind, wie brutal Politik dort geführt wird, wie sich die Bevölkerung gegeneinander aufwiegelt. Halten Sie es für möglich, dass ein feindlicher Staat, eine feindliche Kraft gerade dabei ist, die USA in einen Bürgerkrieg zu treiben?
Erstens muss man verstehen, dass Informationskriegsführung an sich keine neuen Gremiengesellschaften schaffen kann. Informationskriegsführung kann nur bereits existierende Gremien vertiefen. Und das sehen wir sehr stark in den USA. Einerseits gibt es sehr starke demokratische rechtliche Institutionen in den USA, Zweitens muss man verstehen, dass die USA immer quasi im Kampf mit sich selbst waren. Ich sage es immer, als jemand, der sehr genau die amerikanischen Streitkräfte studiert hat und daher auch sehr viel über die amerikanische Geschichte wissen muss. Und ich habe mein gesamtes professionelles Leben mit einigen Jahren Ausnahmen in den USA verbracht, dass man immer daran denken muss, dass das wichtigste Ereignis in der amerikanischen Geschichte der amerikanische Bürgerkrieg war, von 1861 bis 1865. Der hat quasi die USA bis heute definiert als Macht, wie sie sich jetzt darstellt. Und ich sage immer als Beispiel, vor Ausbruch des amerikanischen Bürgerkrieges hat man immer davon gesprochen, im Englischen die United States are, also Plural. Mhm. Nach Ende des Bürgerkrieges wurde gesprochen von the United States is, Singular. Mhm. Also der Krieg hat Plural zu Singular gemacht.
Im Deutschen reden wir immer noch vom Plural.
Ist interessant, aber da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen. Aber ich will damit sagen, also das wichtigste Ereignis der mächtigsten Nation der Welt war der eigene Bürgerkrieg, um die politische Kultur, um die gesellschaftliche Kultur in vielerlei Hinsicht zu beeinflussen. Und dieser Krieg ist noch nicht durchgestanden in vielerlei Hinsicht. Ich bin keiner, der relativiert und sagt, dieser Bürgerkrieg findet noch immer statt. Ja. Nein, viele der fundamentalen Herausforderungen sind noch immer vorhanden, latenter natürlich. Ja. Ich sehe jetzt nicht einen neuen Bürgerkrieg in den USA kommen. Ich sehe aber sehr wohl eben, dass vor allem in den nächsten Jahren es so sein wird, vor allem unter einer Regierung Trump, dass es einfacher sein wird für gegnerische Staaten oder potenzielle Aggressoren eben die USA, die politische Führung in den USA zu manipulieren. Das heißt also, Willkürlichkeit ist etwas, was man, glaube ich, als Attribut anerkennen muss, die die amerikanische Sicherheitspolitik in den nächsten Jahren auszeichnen werden. Aber man muss natürlich auch sagen, dass sich die USA immer wieder von diesen Momenten der Polarisierung auch erholt haben. Winston Churchill hat es, glaube ich, gesagt, und ich sage es auf Englisch, you can always trust the United States to do the right thing after they have exhausted all other options. Also man kann darauf setzen, dass die Amerikaner das Richtige tun, nachdem sie alles andere probiert haben quasi schon. Ja. Und das ist schon ja etwas, was ich im Hinterkopf behalte. Aber wie gesagt, wir sehen oder werden in den nächsten Jahren eine fundamentale neue USA sehen, unabhängig davon, wer im Weißen Haus sitzen wird, weil es hier strukturelle Veränderungen gibt. Ja. Die USA sind nicht mehr dieser globale Hegemon. Die USA werden immer das mächtigste Land bleiben in den nächsten Jahrzehnten. China oder Indien werden der USA nie den Rang ablaufen. Ja. Aber es geht hier vor allem darum, dass die USA ihre Rolle neu definieren werden in der Welt. Ja, ich glaube, wir machen immer wieder den Fehler und schauen auf Indikatoren, Wirtschaftsleistung, militärische Stärke. Das mag alles sein, dass die USA hier Nummer eins bleiben werden. Aber das Selbstverständnis, ja, wie die USA die Welt wahrnehmen, wie sie die Welt sehen, das ist im fundamentalen Wandel. Und ich glaube, die 4 Jahre Biden oder die 4 Jahre der Biden-Regierung haben uns hier wahrscheinlich in eine falsche Sicherheit gewogen. Diese Idee, wie er gesagt hat, we are back. Ja, ich habe das schon damals 2020 ja angekreidet und gesagt, nein, wir sind noch immer in einem fundamentalen Wandel. Und das ist quasi das letzte Hurra des letzten transatlantischen Präsidenten, des letzten Repräsentanten eines sicherheitspolitischen Konsens, der nicht mehr existiert. Und die USA sind eine polarisierte Gesellschaft, ja, das stimmt. Die USA waren aber immer eine polarisierte Gesellschaft. Das wurde immer quasi verdeckt. Und vor allem die USA haben eine gute Angewohnheit, dass sie normalerweise, wenn es tatsächlich einen externen Gegner gibt, sei es Deutschland 1917 oder 1941, die Sowjetunion von den 40er Jahren eben bis zu den 80er Jahren, jetzt in den letzten Jahrzehnten, China zum Beispiel oder der globale Terrorismus und so weiter, dass es ein Zusammenrücken gibt. Was ich aber jetzt schon ein bisschen sehe, ist zum Beispiel dieser Konsens, was China betrifft, nicht wirklich vorhanden ist. Es ist noch der überparteilichste Konsens, dass China quasi der nächste große Gegner sein wird. Aber auch hier ist es nicht so, dass das uneingeschränkt gilt. Und es war auch interessant, viele der sogenannten China-Falken haben es nicht jetzt bis dato in die Regierung Trump geschafft. Viele der einflussreichsten Sicherheitspolitiker. Sagt auch einiges aus. Aber ja, ich sehe jetzt die Gefahr eines Bürgerkrieges nicht unmittelbar und auch jetzt nicht in nahe Zukunft, aber ich glaube, das Potenzial für politische Gewalt ist auf jeden Fall am Steigen in den USA. Das möchte ich nicht verneinen, aber es wird hier keine Wiederholung von 1861 bis 1865 geben.
Okay. Sie haben jetzt gesprochen von neuer Kriegsführung, neuen Waffen, die eingesetzt werden. Wir reden über Atommächte, die aufeinandertreffen immer noch. Und wir reden von diesem Desinformationskrieg, der nicht nur die USA betrifft, sondern auch in Österreich aufschlägt, wenn man sich die Reden mancher Parteien anschaut zum Beispiel. Was ist die größte Gefahr, der wir uns in den nächsten Jahren stellen müssen? Ist es die atomare Bedrohung? Ist es dieser fehlende Zusammenhalt? Ist es die Desinformation?
Nun, ich glaube, das eine schließt das andere nicht aus. Und ich glaube, was ganz klar ist, was Länder, die nicht uns wohlgesonnen sind, ausnutzen werden, ist eben die fehlende strategische Kultur, vor allem im deutschsprachigen Europa, mit gewissen Eskalationsszenarien umzugehen. Ich nenne jetzt da zum Beispiel diese Idee einer Eskalation zur Deeskalationsstrategie Russlands, das heißt also eine nukleare Erpressung sozusagen. Das heißt also, in einigen Jahren könnte Russland möglicherweise das Baltikum angreifen, vielleicht Vilnius, und dann eben quasi sich eingraben in Vilnius und sagen, NATO, wenn ihr angreift, fallen wir die erste taktische Atomwaffe ab. Ja? Und dann muss natürlich gedacht werden, auf europäischer und amerikanischer Seite, sind wir wirklich gewillt, einen Atomkrieg zu riskieren mit Russland für das Baltikum oder nicht? Also hier wird klar versucht, gewisse Ängste, die wir vor allem im deutschsprachigen Europa, vor allem wegen Tschernobyl in den 1980er Jahren und auch eben, weil wir direkt an der Front eben waren des Kalten Krieges, wo quasi Deutschland, Westdeutschland, aber auch Teile Österreichs komplett vernichtet worden wären, wäre es in den 80er Jahren zum Dritten Weltkrieg gekommen, ja, der nuklear hätte enden müssen, dass das natürlich stark ausgenutzt wird. Und das wird auch jetzt stark ausgenutzt werden in Desinformationskampagnen, diese latenten nuklearen Drohungen. Und das wurde auch schon ausgenutzt. Und ich glaube, das in Kombination mit jetzt dieser Idee, dass Russland im Fall der Ukraine natürlich den Frieden will, und man wird das auch immer wieder hören, und das wird auch von Rechtsaußen, Linksaußenparteien aufgegriffen werden, wir wollen den Frieden, wir möchten auch Frieden in Europa bringen, und am besten machen wir das mit Trump. Trump ist ein guter Verhandler. Wenn ich jetzt der Wladimir Putin wäre und ich würde wahrscheinlich einen Friedensgipfel im April und Mai veranstalten, einen großen, wo wir alle Differenzen beilegen. Das würde von der extremen Linken, der extremen Rechten in Europa natürlich begrüßt werden. Die sogenannten willigen Idioten, wie Lenin es sagt, ja, würden das natürlich alles unterstützen, oft mit sehr noblen Ansichten. Und die Kombination eben von diesen beiden Sachen ist aber so eben, dass wir hier quasi ein Einfalltor bieten, wegen dieser fehlenden strategischen Kultur, dass wir uns quasi manipulieren lassen von jemandem wie Wladimir Putin, Desinformationskampagnen, und dass das im Gesamten eben darauf hinausläuft, dass wir nicht strategiefähig sind auf europäischer Ebene, weil wir eben nicht diese strategische Kultur haben mit Desinformationen, mit nuklearen Bedrohungen, mit konventionellen Bedrohungen, subkonventionellen Bedrohungen auf militärischer Ebene umzugehen. Und ich möchte auch dazu sagen, als Abschluss jetzt, was die Ukraine betrifft, das einzige Mal, wo man dann wirklich Wladimir Putin ernst nehmen kann bei diesen Verhandlungen, ja, und da müssten wir dann eben die Schärfe haben oder die strategische Kultur, wo wir glauben dann zu wissen, dass er es wirklich ernst meint, wenn er sagen würde, ja, ich will Verhandlungen und als gute Geste stelle ich meine Angriffsoperationen in der Ukraine ein. Das heißt, ich halte die Front, ich verteidige mich, falls die Ukraine angreift, aber ich greife nicht selbst an. Weil was natürlich passieren wird, wenn er sagt, er macht einen Gipfel im Mai oder Juni, bis dahin wird er militärisch vormarschieren und Tatsachen eben schaffen. Und das wird ausgenutzt werden durch Informationskampagnen, die letztendlich nur das Ziel haben, Europa noch weiter zu spalten. Und die Antwort, die wir wirklich darauf haben müssen, ist eine neue strategische Kultur im deutschsprachigen Europa, die eine strategisch ausgerichtete Sicherheitspolitik eben wirklich, wirklich kreiert, die eben auf die zwei Komponenten, auf die ich hingewiesen habe, eben aufbaut. Ja? Diplomatie und militärische Stärke.
Wir brauchen klare Antworten in Europa auf die verschiedensten Bedrohungsszenarien. Herzlichen Dank für dieses Gespräch, Franz-Stefan Gadi.
Vielen Dank.
Und wenn Sie noch tiefer blicken wollen in die künftigen Bedrohungsszenarien und wie wir uns dagegen rüsten müssen, dem empfehle ich Franz-Stefan Gadis neues Buch »Die Rückkehr des Krieges«. Wenn Sie die Arbeit des Standard unterstützen wollen und auch unsere Arbeit hier beim Podcast, dann können Sie das tun über ein Abonnement. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Jetzt aber dranbleiben, denn gleich geht es weiter mit dem Meldungsüberblick. Da sprechen wir unter anderem darüber, wie viel Österreich künftig einsparen wird müssen. Wir sind gleich zurück. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, Nordkoreas Soldaten, die seit einigen Wochen Russland im Krieg gegen die Ukraine zur Seite stehen, dürften erstmals schwere Verluste erlitten haben. Russische Truppen versuchten, die von ukrainischen Einheiten seit dem Sommer besetzten Abschnitte in der westrussischen Region Kursk zurückzuerobern. Die in die russischen Verbände eingegliederten, aber schlecht ausgebildeten nordkoreanischen Soldaten scheinen hierbei regelrecht verheizt zu werden. Die dort eingesetzte ukrainische Einheit Madjar veröffentlichte auf der Plattform X die Videoaufnahme einer Aufklärungsdrohne, die im Schnee nebeneinander liegende Leichen von Soldaten zeigt. Nach der Darstellung von Madjar hatten nordkoreanische Soldaten nach schweren Gefechten ihre gefallenen Kameraden an einem Frontabschnitt gesammelt. Nordkoreas Diktatur unterstützt Russland primär mit Artilleriemunition. Im November wurde bekannt, dass auch rund 15.000 nordkoreanische Soldaten zur Verfügung gestellt wurden, die nun in einem fremden Land, in einem fremden Krieg kämpfen. Zweitens, Österreich wird in den kommenden Jahren massiv sparen müssen. Das Finanzministerium hat auf Basis neuer Wirtschaftsdaten vorgerechnet, wie groß dabei das Sparpaket sein müsste, um sein Haushaltsdefizit zu drosseln und den EU-Vorgaben gerecht zu werden. Dabei gibt es für die Regierung vier Optionen, die je nach Entwicklung und Dauer zwischen 15 und 24 Milliarden Euro betragen würden. Eine Entscheidung muss bis Jänner erfolgen. Entweder wird dann von der EU ein Defizitverfahren eingeleitet oder Österreich schafft es aus eigener Kraft, ein Verfahren zu verhindern. Und drittens noch gute Nachrichten. 2025 wird das Jahr der verlängerten Wochenenden. Insgesamt 10-mal ist ein langes Wochenende im neuen Jahr möglich. Grund dafür, es fallen kaum Feiertage auf ein Wochenende, dafür sehr viele auf einen Donnerstag oder Freitag. Um eine bessere Übersicht zu haben, hat der Standard für Sie einen Kalender mit Feiertagen erstellt, in dem die günstigen Urlaubstage markiert sind. Zu finden auf derstandard.at. Dort finden Sie auch alle weiteren Updates zum aktuellen Weltgeschehen. Falls Sie Feedback haben für Thema des Tages oder Themenideen, dann schicken Sie uns die gerne an podcast@derstandard.at. Sie können uns auch dabei helfen, von noch mehr Menschen gehört zu werden. Am einfachsten, indem Sie diesen Podcast abonnieren, anderen davon erzählen oder Sie uns eine gute Bewertung geben bei der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Ich bin Scholt Wilhelm. Vielen Dank fürs Zuhören. Baba und bis zum nächsten Mal.